So, dann herzlich willkommen zu dieser Nachmittagssession. Das Thema ist Softwareentwicklung im weitesten Sinne. Ich will auch nicht lange in den heißen Brei reden. Unser erster Sprecher ist Christian Krause von Raritan. Er wird uns etwas erzählen, wie man bestehende SVN-Repositories auf Git portieren kann. Und Bühne frei, Christian.
Dankeschön. Also herzlich willkommen zu meinem Vortrag über die Umstellung von großen SVN-Repositories auf Git. Ganz kurz etwas zu mir und zu unserer Firma. Mein Name ist Christian Krause und ich arbeite bei der Firma Raritan. Wir sind ein internationales Unternehmen und ein großer Produktzweig ist die Herstellung von sogenannten Power Distribution Units, die man jetzt hier mal auch ein bisschen erkennen kann. Im Prinzip sind das große Steckdosenleisten, die in Rechenzentren in den einzelnen Server-Racks eingesetzt werden und dort die entsprechenden Server-PCs mit Strom versorgen. Die Besonderheit an diesen Steckdosenleisten ist, dass sie intelligent sind. Das heißt, sie haben zum einen Sensortechnologie, um die von den Servern genutzte Leistung zu messen, die Spannung zu messen, den Strom zu messen. Und auch bei einigen Modellen zum Beispiel die Geräte zu, die einzelnen Ausgänge zu schalten. Warum ich das erzähle, ist, das eigentlich Interessante von uns ist, dass wir als Team in Zwickau die Software für diese intelligenten Geräte schreiben. Effektiv ist das ein Embedded Linux, was auf einem kleinen ARM-Mikrocontroller läuft. Und das Repository für genau diese Software würde sich in dem Vortrag handeln. Letztlich besteht das Embedded Linux aus, ist das mehr oder weniger eine handgestrickte Linux from Scratch Installation, also hat jetzt mit dem Projekt nichts zu tun, aber ist ein komplett eigenhergestelltes System. Das heißt, besteht natürlich aus dem Linux-Kernel, aus einer libc, in dem Fall die uclibc, für die ganzen Unix-Tools wird die Busybox benutzt und dann natürlich noch eine ganze Menge an weiteren Third-Party oder auch eigenen Modulen und Bibliotheken, um die Funktionalität des Produkts herzustellen. Ganz kurz, was ich heute alles erzählen werde. Zu Beginn werde ich ganz kurz darauf eingehen, warum wir überhaupt uns überlegt haben, auf Git umzustellen und was die spezifischen Anforderungen gewesen sind, die sich uns gezeigt haben. Danach werde ich ganz kurz noch auf ein paar Grundlagen von SVN und Git eingehen. Jetzt nicht so sehr die Benutzung, sondern eher die abstrakteren Modelle, die in SVN und Git benutzt werden. Danach stelle ich kurz einige Werkzeuge vor, die man für die Konvertierung beziehungsweise auch für das spätere oder auch vorherige Aufräumen der Repositories benutzen kann. Da gibt es eine Vielzahl von Tools, die funktionieren teilweise besser, teilweise schlechter für verschiedene Anwendungsfälle, aber dazu später mehr. Ganz zum Schluss werde ich dann noch kurz über die Konvertierung selbst etwas erzählen. Das heißt, wie sind wir das Projekt angegangen? Welche Tools haben wir denn effektiv für unser Repository benutzt? Wie sind diese Tools zu konfigurieren? Was muss man alles beachten? Und zusätzlich werde ich im Prinzip einige der Lessons learned, die wir dadurch gelernt haben, auch mit erzählen. Ja, und ganz zum Schluss noch, ganz zum Wrap-up, kurz das Ergebnis, wie denn der aktuelle Stand ist, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat. Gut, beginnen wir damit, was wir haben und wo wir hinwollen. Unser Repository beinhaltet, das existiert seit 2001. Das heißt, seitdem arbeiten wir in unserer Firma an den verschiedenen Produkten und bestimmte Basisbibliotheken und Module haben sich seitdem erhalten. Das heißt, wir haben die History von allen Änderungen an diesen Modulen seit jetzt nunmehr 16 Jahren. Dadurch, dass auch viele Third-Party-Projekte mit in dem SVN eingebunden sind, ist das ziemlich angewachsen auf insgesamt 15 Gigabyte und 250.000 Commits. Das ist beim SVN erstmal nicht so schlimm, weil wenn man sich das VS-Wein eine Arbeitskopie auscheckt, werden nur die aktuellen Module genutzt und da ist es im Prinzip egal, was da auf dem Server noch rumliegt. Ist bei Git dann anders, weil jeder Git-Klon hat im Prinzip die komplette History des Projektes und da ist 15 GB als Arbeitskopie auf mehreren, die man vielleicht auch mehrfach auf den Arbeitsplätzen haben möchte, einfach zu viel. Das Repository, ja, steht auch hier noch insgesamt 400 Branches, 6000 Tags. Die hohe Anzahl von Tags entsteht dadurch, dass wir automatisch oder ein automatisches Build-System haben, was dann alle automatischen Builds taggt. Das dient zur besseren späteren Nutzung oder späteren Kommunikation mit dem System-Test. Wenn der System-Test sagt, ja, in diesem Build war was kaputt, können wir das ganz genau auf einen Stand zurückverfolgen. Genau, von 2001 bis 2007 existierte genau dieses Repository noch als CVS. Im Jahre 2008 haben wir das auf SVN umgestellt. Steht jetzt nicht hier, im Jahre 2009 zum Linux-Tag hat ein ehemaliger Kollege von mir einen Vortrag gehalten, wie man dieses Repository von CVS auf SVN umgestellt hat. Und haben wir gedacht, die Tradition werden wir einfach beibehalten. Im Jahr 2017 stellen wir das jetzt mal auf Git um. Ja, eine Besonderheit unseres Repositories ist, dass wir eine relativ komplexe Struktur, also eine Verzeichnisstruktur von Tags und Branches haben. Beim SVN ist das nicht starr festgelegt, da kann man relativ beliebig in beliebigen Verzeichnistiefen einen Tag anlegen oder einen Branch anlegen oder auch ein Projekt anlegen, was dazu geführt hat, dass wir nicht uns hundertprozentig an das Standardschema gehalten haben, was dann später bei der Konvertierung dann auch entsprechend umständlich war. Ziel des Ganzen ist es, dass wir aus unserem großen SVN mehrere Git-Repositories bekommen, wobei das Hauptaugenmerk auf dem, was ich jetzt hier mal Hauptrepository genannt habe, liegen wird. Aus verschiedenen Gründen, dazu sage ich später noch zwei, drei Worte, haben wir uns entschieden, dass zumindest die Hauptfirmware, die wir oder alle Module, die zu der Hauptfirmware gehören, die wir autark bauen können und dann auf unseren Geräten benutzen können, sollte in einem Repository sein. In dem SVN-Repository sind noch weitere Vendor-Repositories, die werden einzelne Git-Repositories, aber das ist dann erstmal nicht ganz so kritisch. Und dass wir natürlich, wenn wir die History komplett mit migrieren, eventuell alte Module, die wir nicht mehr brauchen, auch wegschneiden und nicht mitkonvertieren oder später löschen, damit wir eben dann letztlich ein relativ kleines, handhabbares Repository erhalten. Genau, eine Anforderung, die zumindest bei uns jetzt da war, dass wir wirklich alle wichtigen Commits und Branches erhalten wollen. Das wird vielfach von den Entwicklern gewünscht, die auch mal 4, 5, 6, 7 Jahre zurückgehen wollen und zu gucken, ja, warum haben wir das denn eigentlich so gemacht? Und meistens gab es einen Grund dazu, den man dann noch ausfinden kann. Genau, habe ich schon erwähnt, unbenötigte Dateien und Verzeichnisse können gelöscht werden. Das Repository hat viele Produktzyklen bei Rakitan überlebt. Und da sind natürlich auch Module und Third-Party-Module dabei, die jetzt definitiv nicht mehr gebraucht werden und die nur unnötig großen Platz in einem Git-Repository verschwenden würden. Ein weiteres Ziel war, dass die Konvertierung doch innerhalb eines Tages stattzufinden hat. Das heißt, wir können jetzt nicht irgendein System auswählen für die Konvertierung, was jetzt halt mal 3 Tage läuft, weil wir wollen ja schließlich weiterarbeiten. Das muss so funktionieren, an einem Tag wird noch, oder in einer Woche wird noch an Git gearbeitet, an einem Wochenende wird dann umgestellt und am Montag geht's mit SVN gearbeitet und am Wochenende wird umgestellt und am Montag geht's dann mit Git weiter. Genau, Reproduzierbarkeit, das ist dann schon ein bisschen in Richtung, wie man den Prozess der Konvertierung anlegt, dadurch, dass man das mehrfach testen muss und wenn man so eine Konvertierung macht, muss man das mehrfach testen, da führt kein Weg dran vorbei, das macht man hunderte Male oder na, vielleicht 50 Mal, muss das sehr reproduzierbar sein, was nach der Konvertierung rauskommt. Das heißt, Man wird sich letztlich irgendwelche Skripte oder sowas schreiben müssen, damit man das relativ automatisieren kann. Das Wort Vollständigkeit habe ich noch erwähnt. Das bezieht sich darauf, dass wenn man so eine Konvertierung macht, es ja auch immer noch einen Haufen Tools gibt, die diese Repositories mehr oder weniger automatisch benutzt haben. Da könnten Build-Systeme sein, das können Bug-Tracking-Systeme sein. Und die müssen natürlich auch, das muss alles quasi in einem Schlag umgestellt werden. Genau, eine weitere Anforderung war, dass wir die entstehenden Repositories so einfach wie möglich halten. Wir wollten nur mit Standardwerkzeugen das Git später benutzen können. Wenn man so viele Module wie wir hat, haben wir uns natürlich die Frage gestellt, könnten wir das auch alles ganz trivial machen und ganz viele kleine Git-Repositories erstellen aus dem einen großen? Könnte man ja auch machen, jedes Modul oder jedes kleine Projekt ein Repository. Aber wenn man das macht, hat man sofort das Problem, wenn man dann atomisch zum Beispiel einen Tag anlegen will, braucht man immer Zusatzsoftware. Da gibt es zwar bestimmte Sachen, ich glaube Googles Repo-Tool, was im Android-Umfeld benutzt wird, aber wir wollten so gut wie keine Abhängigkeiten haben. Das heißt, es sollte alles mit trivialsten Git-Kommandos letztlich später nutzbar sein. Genauso ist der nächste Punkt, dass wir eine relativ einfache Struktur des Repos haben wollten. Wir wollten zum Beispiel nicht Git-Submodule benutzen. Ist ein Feature, könnte gehen, hat manchmal ein paar kleine Probleme, aber wir wollten es halt wirklich so einfach wie möglich halten und damit man dann halt möglichst wenig Probleme damit hat. Genau, und diese ganzen Anforderungen haben dann dazu geführt, dass wir, wie gesagt, uns dazu entschlossen haben, dass ein Großteil der Daten dann als ein Hauptrepository, was zwar trotzdem möglichst klein sein soll, aber trotzdem als ein Haupt-Git-Repository konvertiert werden sollen. Ja, und die Vendor-Repositories, die sind jetzt erstmal nicht so kritisch. Genau, nochmal ganz kurz, also die ganzen Bilder hier, wie die einzelnen Repositories aussehen, die werden bestimmt einige schon kennen, aber nochmal ganz kurz zur Wiederholung sozusagen, wie ein SVN aus Modellsicht oder aus abstrakter Sicht aufgebaut ist. Im Prinzip ist ein SVN nichts weiter als ein versioniertes Dateisystem. Es gibt bestimmte, jede Revision eines vom SVN, nach jedem Commit entsteht eine Revision, ist quasi ein Snapshot eines Dateisystems. Typischerweise hat man dann noch bestimmte Unterverzeichnisse. Man nennt ein Unterverzeichnis zufälligerweise Trunk, das andere nennt man Branches, das andere nennt man Tags. Und wenn man jetzt zum Beispiel im Trunk was eincheckt, dann hat man halt ein neues File im Trunk und dann, sobald es committed wird, ist das eine neue Revision. Und dasselbe passiert, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Branch oder einen Tag anlegen. Das ist dann halt eine Kopie vom Trunk auf einen spezifischen Namen im Branches-Verzeichnis. Intern, was die Speicherung betrifft, benutzt SVN trotz alledem das abstrakte Modell, was man im Prinzip von jedem Dateisystem kennt. Man hat einzelne Objekte, die Directories bezeichnen, einzelne Objekte, die Dateien bezeichnen und so weiter. Das ist also ähnlich zum Git. Allerdings bekommt man beim SVN davon einfach nichts mit im Normalfall. Genau, wie schon erwähnt, sind Branches und Tags im SVN nichts Besonderes. Das sind halt nur Kopien eines Teilbaums. Eben wenn man zum Beispiel das Standard-Layout benutzt, was unten in dem Kasten nochmal dasteht, ist zum Beispiel der Devil-Branch irgendwann mal einfach als Kopie des Trunks entstanden. Und ein bestimmter Status des Projekts, der halt als das Release war, wurde dann zum Beispiel auch aus dem Trunk kopiert. Das ist das Standard-Layout, aber man sieht es nicht ganz so toll in dem Graph daneben. Man kann die das Standard-Layout, das ist nur eine Konvention. Es gibt andere Projekte, die das auch anders benutzen. Man kann zum Beispiel direkt unter dem Root vom SVN auch erstmal Projekte anlegen und dann jedes einzelne Projekt einen Branches und einen Trunk haben lassen. Das ist beliebig möglich. Und genau diese Flexibilität macht dann auch die Konvertierung später komplex. Ja, na gut, das ist ein bisschen klein hier, aber trotzdem, die meisten werden es ja eh schon kennen. Beim Git ist es im Prinzip ja ähnlich. Das System besteht ist eine Sammlung von Objekten. Blobs, das sind einfach die Inhalte von Dateien genannt. Dann gibt es Tree-Objekte, das sind im Prinzip Verzeichniseinträge, das heißt, wie man sich in einem normalen Filesystem auch ein Verzeichnisobjekt vorstellt, das ist ein Mapping von einem Name auf ein anderes Objekt, entweder ein File, dann würde das auf ein Blob zeigen oder auf einen weiteren Unterverzeichnis, dann wird es auch wieder auf ein Tree zeigen. Das Zeigen ist im Git mit SHA-1-Summen realisiert. Ja, das macht im Prinzip ein Git-Repository aus. Branches und Tags sind im Git ein bisschen... Commits habe ich noch vergessen. Genau. Ein Commit im Git ist auch ein Zeiger auf ein Tree-Objekt, auf ein Verzeichnisobjekt, was typischerweise dann das Root-Verzeichnis des jeweiligen Projektes ausmacht. Und wenn man einen weiteren Commit hinzufügt in eine Branch, hat dieser Commit dann einfach einen Parent, nämlich den vorherigen Commit, und ein neues Tree-Objekt, wenn sich da etwas geändert hat. Branches und Tags im Git sind auch was ein bisschen besonders. Das sind im Prinzip ausschließlich Referenzen, Refs genannt in der Sprache der Git-Entwickler. Und eine Ref zeigt dann einfach auf ein weiteres Objekt. Typischerweise gibt es Referenzen, zum Beispiel Refs Heads Master. Diese Referenz zeigt immer auf den Master-Branch, und zwar auf den letzten Commit des Master-Branches. Wenn man einen Commit hinzufügt, wird diese Referenz automatisch geändert. Und Tags sind auch einfach nur Referenzen, die dann einen Namen auf einen anderen Commit abbilden. Bei Tags gibt es nochmal auch Tagged-Commits, das heißt, die entstehen, da ist der Tag nochmal ein einzelnes Commit-Objekt, aber das ist jetzt hier erstmal nicht ganz so wichtig. Auf jeden Fall muss man hier sagen, dass die Dateisysteme im Git eben immer auf den Root eines Projektes gehen, das heißt, sie haben keine Unterverzeichnisse für Branches und Tags. Branches und Tags sind im Git immer vollkommen separat gehandhabt. Genau. Jetzt zur Konvertierung. Was haben wir für Möglichkeiten, wenn wir jetzt irgendeine Art von Repository oder SVN-Repository haben, das auf Git zu konvertieren? Das allererste, Export und Import, das ist die allertrivialste Sache. Wir vergessen alle History, wir vergessen Branches. Wir checken einfach aus und checken einfach wieder ein in einem Git-Repository und sind fertig. In manchen Anwendungsfällen kann das genau das sein, was man möchte. Das geht äußerst schnell, man hat keine Arbeit, keinen Stress, super. Aber manchmal hat man Entwickler, die dann Anforderungen haben, wie ich will alle Commits bis 2001 sehen, dann hat man Pech. Dann muss man mit History konvertieren. Und da gibt es eine Auswahl von Tools, die das ermöglichen. Das einfachste ist das Git SVN. Ich lese erstmal vor, ich habe dann nochmal ein paar mehr Details zu den einzelnen. Git SVN, das kommt direkt vom Git-Projekt. Dann gibt es die nächsten zwei, das sind verschiedene Projekte auf GitHub. Es gibt RepoSearchen, das ist ein Schweizer Taschenmesser für Repository-Konvertierung, das kann alles, theoretisch. Und dann gibt es noch was Kommerzielles, das habe ich mir dann aber nicht weiter angeguckt. Genau, Export-Import auch mal als Beispiel ist ganz trivial. Man kann entweder SVN-Export aufrufen oder man löscht einfach das .svn-Verzeichnis, ruft git-init, git-add und git-commit auf und ist fertig. Kann man machen, kann es aber auch komplizierter machen. Git SVN, dieses Migrationstool ist Teil der Git Suite, das heißt, es kommt direkt von den Git-Entwicklern, wird also auch gepflegt und wird hauptsächlich eigentlich dafür eingesetzt, dass man SVN-Repositories als Git auschecken kann, dann mit seinen beliebten Git-Kommandos dort arbeiten kann und irgendwann wieder einchecken kann und dann wird es wieder in das SVN kopiert. Das ist im Prinzip, wie gesagt, das ermöglicht die bidirektionale Operationen. Es kann auch mit ganz leichten Varianten des Standard-Layouts für Branches und Tags umgehen. Das heißt, wenn man jetzt unter Branches oder unter Tags jeweils noch ein Unterverzeichnis hat, dass man sagt, okay, Releases, Tags Releases oder Branches Devil. Damit kann das umgehen, die kann man auf der Kommandozeile mit angeben. Allerdings für ganz komplexe Layouts, wo dann die Tags und Branches jeweils in verschiedenen Verzeichnistiefen liegen, ist das Tool dann nicht mehr geeignet. Ein Hinweis, was viele dieser Tools gemeinsam haben, ist, dass da ja Branches und Tags im SVN so fast so das Gleiche sind, das sind einfach nur unterschiedliche Verzeichnisse in dem SVN-Baum, tun die meisten Tools diese Tags und Branches auch erstmal als Branches konvertieren. Das heißt, die tauchen dann als Branch in dem Git-Repository auf. Ist erstmal nicht so schlimm. Es gibt eine Vielzahl von kleinen Tools, oder man braucht eigentlich keine kleinen Tools, einfach von ein paar Zeilen Shell-Skript, mit denen man dann diese Branches, die im Git entstanden sind, die aus Tags, aus SVN-Tags sind, einfach wieder auch in Git-Tags umwandeln kann. Das ist halt so, das machen die Tools so, kann man nichts dran ändern. Ja, in diesem Beispiel sieht man, ich habe ein kleines Repository mal konvertiert. Das hatte einen Branch, einen Tag und den Trunk. Und da sind im Prinzip drei Remote-Branches dann draus geworden. Der Release-Branch, der Trunk, was jetzt der Master ist, und ein Tag. Und es sieht fürs Git erstmal so aus, dass das alles Branches sind, weil es unter Refs Remotes liegt. Aber wie gesagt, man kann einfach durch die Referenzen durchgehen und mit ein paar simplen Git-Kommandos zeige ich dann noch ganz kurz diese Branches wieder in Tags umwandeln. Für solche einfachen Konvertierungen gibt es auch eine relativ gute Dokumentation direkt in der Haupt-Git-Dokumentation, in dem Git-Pro-Buch, was unter der oberen URL verfügbar ist. Da sind dann auch nochmal die weiteren Schritte genau erläutert. Genau, das hat den meisten Leuten nicht so gepasst, dass man danach noch Handarbeit anlegen musste und mit den Tags und Branches noch rumbasteln muss. Deswegen gibt es da ein paar Git-Projekte, die sich darum kümmern, dass man das nicht mehr tun muss. Zum Beispiel dieses hier, SVN2Git, also die heißen alle SVN2Git, da muss man mal genau aufpassen, welches SVN2Git denn eigentlich gemeint ist. Aber das ist eines, oben an der URL zu finden, das ist im Prinzip ein Wrapper für Git-SVN. Hat quasi dieselben Einschränkungen, was Branches und Tags betrifft, kann im Prinzip mit leichten Variationen umgehen, aber komplexe Layouts kann es nicht. Allerdings bereinigt es dann die Tags automatisch. Ist ganz nett, wenn man ein einfaches Layout hat, kann man mit diesem Tool das ein bisschen komfortabler machen als mit dem Original Git SVN. So, dieses Tool, SVN All Fast Export, heißt aber auch SVN to Git. Effektiv. Das findet man auch auf GitHub. Und dieses Tool kommt aus dem KDE-Umfeld und wurde laut Beschreibung dafür benutzt, Großteile und wahrscheinlich sogar alles der KDE-Codebase von SVN auf Git umzustellen. Dieses Tool ist absolut mächtig. Man kann mit entsprechenden Konfigurationsfiles Regeln aufstellen, welche bestimmten Bereiche unter Branches oder unter Tags oder auch im Hauptrepository, im Trunk, auf welches Git-Repository gemappt werden. Da habe ich dann später noch ein Beispiel. Das ist das einzige Tool, was ich gefunden habe, was auch mit den absolut komplexesten Layouts zurechtkommt, wenn man mehrere Projekte im SVN hat und die auf einzelne Repos aufteilen will, kommt man wahrscheinlich an diesem Tool nicht vorbei. Dann gibt es noch Repo-Searchen. Dieses Tool klingt sehr gut. Es ist sehr universell einsetzbar. Das ist ein Tool, was quasi zwischen einer Vielzahl von Versionskontrollsystemen konvertieren kann. Es kann auf jeden Fall von SVN zu all diesen konvertieren. Ja. Und es kann auch bei diesen, bei den genannten Versionskontrollsystemen eine Vielzahl von Operationen durchführen, wie einzelne Gits weglassen, einzelne Commits weglassen, einzelne Dateien weglassen. Also damit kann man sehr mächtig arbeiten. Man kann Commits entfernen. Allerdings, als ich angefangen hatte, mich damit zu beschäftigen, gab es da ein kleines Problem. Dieses Tool wollte unbedingt das komplette SVN-Repo erstmal, oder zumindest die Metadaten des SVN-Repos, in den Speicher einlesen. Das ist in Python geschrieben, das ist alles ein bisschen vom Speicherverbrauch der Objekte, das war jetzt nicht so optimal. Auf jeden Fall, unser Repo mit 15 Gig und 250.000 Commits hat mehr als 64 Gigabyte RAM benötigt. Und ich hatte dann aufgehört, mich damit zu beschäftigen. Es kann sein, dass das Tool, wenn man einfach mehr Speicher nimmt, sehr gut funktioniert. Ja, keine Ahnung, geht man zu Amazon AWS, EC2 Cloud, nimmt man Rechner mal für ein paar Tage, der einen Terabyte RAM hat, geht vielleicht. Aber es waren einfach mehrere Tools da. Ich musste mich irgendwann entscheiden, mit welchem ich weiterarbeite. Und hier habe ich dann erstmal die weitere Untersuchung gelassen. Aber wie gesagt, wenn ihr selbst sowas vorhabt, auf jeden Fall auch nochmal untersuchen, ob es vielleicht doch für den jeweiligen Anwendungsfall geht. Ich hatte mich halt einfach nur für ein anderes Tool entschieden. Genau. Ich hatte ja anfangs schon erwähnt, dass man auch meistens, wenn man so eine Konvertierung macht, dann alte Daten löschen möchte, dass man alte Module, die man nicht mehr braucht oder was auch immer, während der Konvertierung oder meinetwegen auch davor oder danach entfernen möchte, um die Repositories klein zu halten. Wichtig noch, alle diese Tools verändern natürlich die komplette History des Repositories, das heißt, sollte man nur bei der Konvertierung machen und nicht später, das ist aber klar. Genau, da habe ich drei Tools gefunden, die ich mal ganz kurz noch erwähnen möchte. Git Filter Branch kann man benutzen, um in einem Git Repository Daten zu löschen. Das heißt, wenn man aus Versehen was, oder wenn man sagen will, okay, dieses Unterverzeichnis will ich in keinem meiner Revisionen mehr haben, es verbraucht viel Platz oder eine große Datei, kann man das Git Filter Branch nutzen. Nee, die Kommandozeile kann man nicht so toll erkennen, aber mal ein bisschen. Letztlich ermöglicht die einen für jeden einzelnen Git-Commit einen Befehl aufzurufen. Das heißt, das Tool tut mehr oder weniger ein Git-Commit auschecken. Man kann Operationen drauf ausführen und dieser zum Beispiel immer wieder dieselbe Datei löschen. Und danach wird es wieder als Git-Commit zusammengepackt. Und ja, damit kann man halt sein Git-Repository aufräumen. Natürlich, wenn man das macht, verändern sich die ganzen SHA-1-Summen von allen Commits, von allen Tree-Objekten mehr oder weniger, was sich dann letztlich bei großen Repositories auch als Flaschenhals herausgestellt hat, wenn man das Tool benutzt. Das dauert einfach mal ein paar Stunden. Also bei unserem Repository hat es dann ein paar Stunden gedauert, wenn man das wirklich über so ein großes Repository laufen lässt. Geht, ist sicher, aber dauert halt ein Stück. Ein Tool, welches explizit dafür gebaut wurde, wenn man entweder aus Versehen große Dateien ins Git eingecheckt hat, mal ein ISO oder so, das passiert hin und wieder, wenn man nicht aufpasst, oder Passwortdateien oder so, das passiert auch hin und wieder. Ich glaube, irgendjemand hatte letztens mal bei GitHub nach bestimmten Passwortdateien oder nach dem Wörtchen Passwort irgendwas gesucht und tausende Passwörter gefunden in den ganzen Git-Repositories dort. Wenn man die mal löschen möchte, kann man auch dieses Tool nutzen. Der BFG Repo Cleaner funktioniert so, dass er jedes einzelne Tree-Objekt anguckt. Also der arbeitet nicht auf Commit-Ebene, der arbeitet auf Tree-Ebene. Das heißt, wenn man dann zum Beispiel sagt, okay, ich möchte die Datei password.txt löschen, kann man dummerweise nicht sagen, wo die sich in dem Git-Repository befindet. Da wird er einfach jedes Tree-Objekt angucken, wird eine password.txt referenziert. Wenn ja, dann lösche diese Referenz, wenn nein, mach weiter. Was dieses Tool relativ schnell macht, zumindest wenn er wenig findet. Ein anderes Tool, wie man im SVN noch ein bisschen was rumbasteln könnte, wäre der Repo-Cutter. Der kommt aus derselben Gegend, wo der Repo-Search herkommt. Die Tools sind miteinander verwandt. Mit dem könnte man auf SVN-Ebene, zum Beispiel vor der Konvertierung, schon entsprechende alte Verzeichnisse löschen. Gut, ich sehe gerade, wir sind schon ein bisschen in der Zeit fortgeschritten. Man kann auch Commits löschen, muss man Kleinigkeiten beachten, aber ich glaube, das überspringe ich jetzt erstmal kurz. Wenn wir ganz zum Schluss noch Zeit haben, kann ich darüber was sagen. Genau, weil das eigentliche Thema ist ja nun die Konvertierung des Repositories. Wenn man sowas vorhat, muss man sich erstmal überlegen, welche Schritte sind denn insgesamt alle nötig, außer der eigentlichen Konvertierung. Das fängt damit an, erstmal sein SVN-Repository zu kopieren. Also da bei diesen Tools kann alles schiefgehen, immer auf Kopien arbeiten, es sollte selbstverständlich sein. In unserem Fall habe ich dann eine Vielzahl von Konvertierungsregeln aufstellen müssen, die aus unserer komplexen Branches-Struktur genau gesagt hat, welcher Teil des ehemaligen SVN-Repositories auf welches Git-Repository geht. Da kommt dann auch gleich noch ein Beispiel. Ein Teil der Konvertierungsregeln habe ich auch automatisch erstellen lassen, weil es eben eine Vielzahl von alten Modulen gab, die wir dann geblacklistet haben, die wir dann löschen wollten. Genau, dann die eigentliche Konvertierung mit dem SVN All Fast Export, was dann auch das Tool unserer Wahl war. Das ist genau das, was auch im KDE-Projekt eingesetzt wurde. Und das war das Einzige, was ich gefunden habe, was mit wirklich auch sehr sehr seltsamen Layouts zurechtkommt. Genau, wenn man das gemacht hat, muss man gegebenenfalls noch die entsprechenden Branches wieder in Text umwandeln, weil die meisten Tools, wie gesagt, erstmal alle Branches aus dem SVN, alle Tags aus dem SVN auch in Branches im Git umwandeln. Das muss man dann einfach wieder rückgängig machen. Ja, danach noch ein bisschen aufräumen im Git, in dem entstandenen Git-Repository, damit es möglichst klein ist. Garbage Collect und so weiter. Und danach muss man auf jeden Fall verifizieren, dass die Konvertierung auch funktioniert hat, dass all das konvertiert wurde, was man haben wollte. Nicht zu viel und nicht zu wenig das. Und letztlich muss man das natürlich noch irgendwo auch entweder in einen Server hochladen, einpflegen auf GitHub, auf GitLab, was man da halt wünscht. Genau, das hatte ich schon erwähnt. Wir haben uns für SVN All Fast Export entschieden. Und um die ganzen Schritte, die ich gerade erwähnt habe, möglichst automatisiert mehrfach ausführen zu können, habe ich mehr oder weniger ein kleines Master-Bash-Skript geschrieben, was die ganzen Konvertierungsschritte hintereinander ausführt und was man dann einfach so lang durchlaufen lassen kann, bis das Ergebnis komplett stimmt. Wichtig an der Stelle war, weil es da ja verschiedene große oder auch langdauernde Prozesse gibt, wie die eigentliche Konvertierung oder die Reparatur der Tags, dass man möglichst die Zwischenergebnisse der einzelnen Schritte immer mal wieder aufhebt, damit man das dann auch mal parallel probieren kann. Während die 8-Stunden-Konvertierung läuft, kann ich meine Tags reparieren. Das ist für das praktische Projekt, ich konvertiere ein Repo, immer ganz hilfreich. So, jetzt ganz kurz zu den ganz konkreten Konvertierungsrules, die man bei diesem Tool braucht. Kann man das halbwegs sehen eigentlich, oder? Okay, die erste Hälfte sagt ja. Das ist gut. Genau, letztlich legt man mit dieser Create-Repository-Rule fest, welche Git-Repositories man erstellen möchte, habe ich einfach mal MyTarget-Repo genannt. Des Weiteren gibt es eine Vielzahl von sogenannten Match-Rules, die SVN-Pfade auf irgendwas mappen. In diesem Fall habe ich mal gesagt, das Root-Dir meines GitRep oder meines Projektes, welches ich konvertieren möchte, befindet sich in Trunk Root-Dir. Und mit dieser zweiten Match-Rule sage ich, okay, alles, was unter dem Verzeichnis ist, geht in das MyTarget-Repo, in den Master-Branch. Die nächste Rule, das ist eine sogenannte Exclude-Rule, die sagt einfach, ja, und was du sonst noch im Trunk findest, haust du weg, wollen wir nicht. Interessiert niemand. Genau, dann gibt es noch weitere Rules für Branches und, ja, für Branches erstmal. In diesem Fall, warum auch immer, hat man sich entschieden, Branches dann den Branchname und dann wieder Root-Dir als Verzeichnisstruktur zu nutzen. Das passiert genau dann, wenn man das gesamte Repository, also den gesamten Trunk zum Beispiel kopiert, wenn man einen Branch anlegt. Auch wenn man eigentlich nur am Projekt Root-Dir arbeitet, aber wenn man trotzdem einfach mal für das Branchen einfach Copy Trunk nach Branches, My Branch nutzt, entstehen solche Geschichten. Und damit wir halt alles, was in Branches nur zu unserem Root-Dir-Projekt gehört, erwischen, müssen wir da mit dem regulären Ausdruck arbeiten. Und auch da sagen wir, okay, alles, was in Branches irgendwas Root-Dir ist, geht jetzt in das MyTarget-Repo unter dem Branch-Name /1. Das /1 ist einfach nur die Referenz auf den regulären Ausdruck weiter oben. Genau. Die nächste Rule ist nochmal ein bisschen spezifisch. Die besagt eigentlich nur, wenn du auf einen Pfad kommst, der heißt Branches irgendwas, dann guck da nochmal genauer rein. Das hat den Grund, dass man das machen muss, wenn man zum Beispiel im SVN einen Branch anlegt und man sagt SVN copy trunk auf my branch. Dann steht es mehr oder weniger sinngemäß so in der SVN-Revision, auf die dieses Tool arbeitet. Das heißt, wenn das Tool dann sieht, okay, ich habe dorthin kopiert, weiß es nicht oder würde es die mittlere Rule, wo Root-Dir mit drin steht, gar nicht finden, weil ich habe Trunk auf Branches My Branch kopiert. Und damit diese Rule trotzdem gefunden wird, muss man dem Tool sagen, ja, jetzt guck mal unter Branches My Branch nochmal genauer nach, ob du vielleicht nicht doch was findest. Und dann würde er irgendwann die einzelnen Unterverzeichnisse von Branches My Branch auflisten und dann würde die mittlere Rule wieder matchen. Er würde irgendwann finden, ah, okay, mein Root-Dir ist dort, also habe ich einen Teil meines Branches gefunden. Genau, für Tags ist es im Prinzip ganz genauso. Da ist jetzt überhaupt nichts Spezielles dabei, genau wie die Branches. Der einzige Unterschied ist, dass in der ersten Rule ich muss ja auch sagen, was er aus dem Tag machen soll. Man kann da nur Branch angeben. Es gibt quasi nicht die Möglichkeit, auf einen Tag zu konvertieren. Und damit ich aber diese ursprünglichen Tags auch wiederfinde in den tausenden Referenzen, die dann im Git entstanden sind, gibt man denen halt einen speziellen Namen, in dem Fall Tag-Tag-Name. Und dann findet man das auch mit entsprechender Auflistung relativ schön wieder, wenn man nicht gerade seine Branches Tag-irgendwas genannt hat. Da muss man halt einen anderen Namen nehmen, der eindeutiger ist. Ja, der Aufruf des Tools ist dann relativ unspannend. Man sagt einfach, ja, es war ein All-Fast-Export. Man kann noch ein Identity-File angeben, welches die Kurznamen, meistens sind es nur die Nutzerkennzeichen oder so, die man in einem SVN-Commit hat, dann auf zum Beispiel die E-Mail-Adressen, die typischerweise als Author und Committer im Git verwendet werden, mappt. So, dann kommt ein bisschen Magie, wenn man die Tags korrigieren will. Ganz kurz, man geht halt, das passiert also nach der Konvertierung, da muss man dann die Branches, die im Git entstanden sind, die aus ursprünglich mal SVN-Tags waren, wieder in Git-Tags umwandeln. Und da ist ein bisschen Git-Magie, was man daher machen muss. Letztlich listet man einfach sich die Referenzen auf, die dem entsprechenden Muster entsprechen. Und dann erstellt man ein Git-Tag und löscht die alte Referenz, pusht das Git-Tag hoch und dann ist man dann im Prinzip fertig. So, damit sind wir auch schon fast am Ende. Letztlich hat sich herausgestellt, ja, es ist möglich, dieses große Repository relativ schnell zu konvertieren. Das hat alles recht gut funktioniert. Die vollständige Konvertierung war dann in weniger als 16 Stunden geschafft. Und das neue Hauptrepository ist mit 1,1 Gigabyte und 32.000 Commits auch recht schön nutzbar. Also da kann man ruhig mehrere Checkouts oder Clones auf den Arbeitsplatzrechnern haben. Interessant war der Ressourcenverbrauch bei der Konvertierung. Als erstes muss ich erwähnen, natürlich sollte man das auf einem System mit SSDs machen, also wir reden hier gar nicht mehr über Harddrives. Und falls man das macht, ist wirklich die Hauptlast der Konvertierungstools in der CPU-Last zu sehen. Und ganz konkret bei diesem Tool, bei dieser Umwandlung, wenn man eine Vielzahl von diesen Regeln hat, die dann sagen, okay, dieses Modul bitte löschen, dieses Modul bitte nehmen, dieses Modul gehört dorthin, dieses dorthin, ist wirklich die Hauptlast der Vergleich dieser regulären Ausdrücke mit den entsprechenden Pfadnamen, die er in den SVN-Commits findet. Ja, das kann man dann ein bisschen optimieren. Man könnte entweder weniger Regeln aufstellen und clevere Regeln nehmen, dass man halt, dass der entsprechende der Matching-Algorithmus für die regulären Ausdrücke nicht allzu viel Arbeit hat, also nicht ständig backtracken muss, mit Punkt, Stern oder so arbeiten. Vor allen Dingen am Anfang nicht, das wäre ungünstig. Genau. Das bedeutet letztlich, hat diese Konvertierung funktioniert. Mit dem SVN All Fast Export Tool kann ich nur empfehlen. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wie man es konfiguriert, aber letztlich funktioniert das alles recht gut. Alle Commits, alle Branches erhalten, geschafft. So, das beendet jetzt auch meinen ganz konkreten Vortrag. Fragen?
Ja, vielen Dank. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so ein komplexes Thema sein kann. ja, wer hat eine Frage? Kleinen Moment bitte. Für den Stream hätten wir gerne die Fragen auch als Audio.
Wie sieht denn das bei den Tools aus mit Referenzen auf Commits? Werden die mitkonvertiert?
Mit Referenzen auf
Commits? Ja, man kann ja in den Commit-Messages einen Tag oder eine Commit-ID im SVN angeben, die dann von verschiedenen Tools auch als Referenz gelistet wird. Werden die dann automatisch mit in die Git?
Also ich glaube, per Default ist es so, dass die komplette Git, dass die komplette Commit-Message als Message im Git landet. Also auch wenn dort weitere Referenzen oder Informationen drinstehen, landen die dann auch im Git. Also Beispiel, gerade bei unserem Repository, durch die CVS-SVN-Konvertierung sind ein Haufen Referenzen drin, wie, ja, das wurde von CVS auf SVN mit dieser ID konvertiert, die sind dann auch im Git noch drin.
So, weiter Fragen. Ich weiß nicht, wer zuerst war. Also rutschen wir dann von hinten nach vorne.
Gibt es an sich so eine verteilte Versionskontrolle, wo jeder Committer irgendwie mal Changes von jemand anderem runterpult? Und ich nehme an, ihr werdet in eurer Firma so als Wissensschatz schon so einen Server haben, wo ihr sagt, das ist jetzt das Repo, von dem Leute auschecken. Wie macht ihr das und mit was für einer Software fahrt ihr einen solchen Server?
Also bisher war es, wie gesagt, Subversion. Und jetzt, also wir haben ein bisschen rumprobiert, was wir machen. Wir hatten überlegt, das Einfachste wäre natürlich Plain Git, würde auch funktionieren über Git, über SSH oder so. Aber höchstwahrscheinlich haben wir uns jetzt entschieden, das Ganze mit GitLab zu machen. Das heißt, mit einer lokalen GitLab-Instanz und ganz konkret am Ende dieses Konvertierungsskripts habe ich auch schon entsprechende Befehle, um die entstandenen Repositories automatisch in die lokale GitLab-Instanz zu importieren. Also momentan ist GitLab das was wir höchstwahrscheinlich verwenden. Also es ist momentan halt so, wir sind noch nicht umgestiegen. Die Konvertierung ist zwar, die läuft erfolgreich durch für alles, aber es sind da in der Firma sind dann auch noch viele Kleinigkeiten zu beachten. Alle Mitarbeiter müssen geschult werden, Dokumentation und so weiter. Deswegen ist es noch nicht ganz fertig. Deswegen vorläufig werden wir wahrscheinlich GitLab verwenden. Damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht.
Okay. Hat sich erübrigt? Okay, dann ist da hinten eine Frage.
Habt ihr in euren alten SVN-Repository SVN-Externals verwendet? Und wenn ja, in welchem Umfang?
Ja, hatten wir. Glücklicherweise in einem geringen Umfang. Wir haben lange überlegt, was wir damit machen. Allerdings bei uns war es halt so, dass die SVN-Externals meistens sehr statisch waren. Also das waren keine Dateien, die man dann gleichzeitig bearbeitet hat. Ein Teil davon war eine Referenz immer auf den Trunk des Repositories selbst. Also ein Subdirectory dort, aber trotzdem, ja, das hatte irgendwelchen Protokollkram, den wir halt immer statisch gehalten haben. Und das andere war von einem fremden SVN-Repository, wo noch weitere Zusatzdaten kamen, die aber jetzt für das Produkt selbst nicht richtig relevant sind. Und dadurch, dass es nur zwei Stellen waren, die jetzt auch nicht, oder keine der beiden haben wirklich sehr stark an der, oder haben sich sehr stark auf den Compile-Prozess ausgewirkt, deswegen haben wir das dann so gemacht, dass wir eher die zwei einzelnen, wie soll ich sagen, quasi Submodule nicht mit Git Submodules oder irgend sowas gemacht haben, sondern die werden jetzt über das Build-System, was wir sowieso haben, einfach vor dem Bauen an diesen zwei Stellen mit ausgecheckt. Und dadurch, wie gesagt, dass man im Normalfall an diesen Dateien nichts ändert während der normalen Entwicklungsarbeit, hat sich das als der einfachste Weg erwiesen. Ich bin sehr froh darüber, dass wir keine Git-Submodule oder sowas benutzen müssen.
Gut, ist die Frage damit ausreichend beantwortet? Weitere Fragen?
Wann können wir mit dem nächsten Migrationsvertrag rechnen?
Ja, wenn es das nächste tolle Versionsverwaltungssystem gibt. Ist aber, glaube ich, noch nicht abzusehen. Also ich glaube, momentan konvergiert das alles schon recht stark auf Git.
Das war damals bei SVN genauso.
Ja, das sprechen wir uns in 8 Jahren wieder.
Gut, weitere Fragen? Okay, dann bedanke ich mich nochmal für den schönen Vortrag.
Danke für die Aufmerksamkeit.
Und in 10 Minuten geht es hier weiter mit Wolfgang Daudermann und CMake.